Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Heute spreche ich mit George Hans, Staatsminister für Umwelt und Klimawandel.
Genau.
Sie hatten heute auf dem Panel sehr gute Sachen gesagt, deswegen möchte ich Sie kurz ansprechen. Wir haben in Deutschland gerade ein kleines Problem bezüglich der Energieversorgung und der Energiewende. Durch den Russland-Konflikt sind wir leider in große Abhängigkeit geraten von den Russen mit dem Öl. Sie haben vorgeschlagen, dass wir so schnell wie möglich den Öl- und Gasimport stoppen aus Russland. Parallel haben Sie gefordert, dass wir die Atomenergie wieder verlängern. Das kam jetzt nicht auf große Gegenliebe bei Frau Lang zum Beispiel. Warum sagen Sie, dass Atomenergie nachhaltig ist und warum sollten wir das verlängern?
Das war nicht unbedingt eine Aufforderung, sondern eine Bemerkungen. Alle Länder, denke ich, müssen so schnell wie möglich aus der russischen Energie aussteigen. Sei es Öl, sei es Kohl, sei es Gas. Zum Beispiel in Großbritannien, wir importieren ganz weniger Gas, 4% von Russland, bisschen mehr von Öl. Und wir haben durchgeführt, dass der Einfuhr von russischer Energie bis Ende dieses Jahres gestoppt sein soll und hoffentlich früher. So, das ist, was wir in Großbritannien machen und wir arbeiten mit unseren Alliierten, dass auch so schnell wie möglich den Ausstieg erfolgt sein soll. Über Atomkraft in Großbritannien, wir bauen das aus. Das ist eine gute Lösung, finden wir. Erstens auf Klimagründen, ist sehr umweltfreundlich, sehr klimafreundlich auf jeden Fall. Und zweitens ist es auch eine sichere Energiequelle. Es ist heimlich, es ist zu Hause gemacht.
Grundlastfähig.
Und es ist sehr sicher und man ist an fast niemanden an der übrigen Welt abhängig, ja, wenn man Kernkraftwerk. Deswegen, wir bauen das auf. Wir bauen auch wieder erneuerbare Energiequellen sehr viel aus. Wir sind schon Nummer 1 in Europa für Offshore Wind.
Ja.
Und wir haben viel Solar und Onshore Wind, das bauen wir auch aus.
Mhm. Wäre es möglich, wieder in der Nordsee zum Beispiel oder im Meer generell wieder nach Öl und Gas zu suchen, wie früher in den 70er Jahren?
Es ist eine Transition für uns. Wir werden nicht den Nordsee ausschalten. Wir kriegen zum Beispiel 50% unser Gasbedarf, kommt schon aus dem britischen Nordsee. Das ist eine sehr wichtige Quelle für uns, denn außerdem könnten wir auch abhängig von russischem Gas sein oder zumindest teuren ausländischen Gas. Aber das ist eine Transition. Wir schließen das morgen nicht aus, aber wir haben schon ein Abkommen gemacht mit dem Sektor, heißt der North Sea Transition Deal, sodass bei 2050 Net Zero ist auch nicht nur Großbritanniens Land, aber auch für den Sektor und für den Nordsee auch. Aber wir brauchen auch diese Skills von dem Sektor, denn ähnliche Skills von dem Nordsee-Öl- und Gassektor sind auch gebraucht für zum Beispiel Wasserstoffherstellung, Carbon Capture und auch für Offshore Wind. Der Nordsee ist auch unser bester Ort für Offshore Wind, deswegen brauchen wir auch den Nordsee dafür.
Ja. Dann Kohle war ja auch immer ein Thema in Großbritannien. Werden vielleicht auch wieder Kohleminen reaktiviert oder neue gesucht, weil das Kohlevorkommen ist ja da.
Wir stehen schon bei dem Ausstieg von Kohle vor dem Jahr 2024. Kohle ist sehr weniger Prozentsatz von unserer Energieherstellung, 1, 2, 3%. Es könnte sein, dass wir verlängern einige von den Kohlekraftwerken, aber im Prinzip stehen wir doch dabei, dass 2024 der Kohleausstieg passieren soll.
Vielen Dank, Herr Hans, für das Gespräch und alles Gute und viel Glück und God save the Queen.
Okay.
Die Entscheidung über Atomenergie ist eine politische Entscheidung, weil wir es ja hier mit Risiken zu tun haben. Allerdings muss man sehen, dass Deutschland wahrscheinlich eins der Länder auf der Welt ist, die am besten geeignet sind für das Betreiben von Atomkraftwerken. Man hat sich dafür entschieden, aus der Atomenergie auszusteigen, obwohl man ja CO2-neutral werden möchte und die Grundlast irgendwie gesichert werden muss. Fast alle Länder außer Deutschland glauben, dass das nicht funktionieren kann ohne Atomkraft. Ich glaube auch nicht, dass das funktionieren kann ohne Atomkraft. Insofern Insofern halte ich es für einen Fehler, auszusteigen. Aber Deutschland hat diese Entscheidung gefällt und ich habe nicht den Eindruck, dass man die jetzt wieder rückgängig machen will. Das bedeutet für uns, dass wir jetzt Kohle- und Braunkohleverfeuerung wieder in die Höhe fahren werden und unsere Klimaziele erstmal jedenfalls verfehlen werden. Ich halte es für eine Fehlentscheidung, aber die Politik will es so und jetzt muss ich es auch umsetzen.
Warum hört man nicht auf Sie? Sie haben ja anscheinend einen realistischen, logischen Ansatz. Also warum wird nicht auf das IFO-Institut gehört, um auch dann nachhaltig die Bürger zu schützen und den Wohlstand im Land zu sichern?
Ja, teilweise ab und zu wird schon mal aufs IFO-Institut gehört, aber wir sind ja zum Glück keine Expertokratie, sondern eine Demokratie. Das heißt, unsere Bevölkerung hat ja die Politiker gewählt, die das so umsetzen wollen und dann kriegt die Bevölkerung auch die Politik, die sie gewählt hat. Das ist ja legitim.
Vielen Dank für das Gespräch und bis bald. Dankeschön.
Dankeschön.
Herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Katharina Reiche, Vorsitzende des Vorstands der Westenergie AG. Frau Reiche, wir befinden uns gerade in historischen Zeiten. Wir haben durch den Ukraine-Konflikt gesehen, wie abhängig wir sind von Energielieferungen aus Russland, vor allem Öl und Gas. Jetzt ist die große Sorge, dass wir ein Embargo entweder machen, dass wir sagen, wir wollen keine Energielieferungen mehr aus Russland haben, aus politischen Gründen, oder dass Putin vielleicht sogar den Stecker zieht. Wie abhängig sind wir von diesen Lieferungen und droht uns dann ein Blackout?
Zunächst einmal ist die Erkenntnis bitter, dass die letzten Jahre, Jahrzehnte dazu geführt haben, dass Deutschland sehr einseitig auf die Brückentechnologie Gas und dann auch noch auf einen Lieferanten, einen sehr zweifelhaften Lieferanten Russland gesetzt hat. Allein in den letzten knapp 20 Jahren ist der Anteil russischen Gases von knapp 30% auf über 50% angestiegen. Und jedes Unternehmen, auch jede Privatperson weiß eigentlich, dass es Klumpenrisiken gibt, die es zu vermeiden gilt. Was ist die Antwort aus diesem Dilemma? Zunächst, wir müssen die Energiewende aktiv und beherzt nach vorn treiben. Das heißt, erneuerbare Energien in unserem Land, aber auch in anderen Ländern, in Europa, in anderen Ländern der Welt aktiv den Zubau von erneuerbaren Energien unterstützen, betreiben, mit initiieren. Zweitens, unsere Bezugsquellen zu diversifizieren. Ja, wir werden auch in Zukunft Moleküle als Energieträger brauchen. Heute Öl, Kohle, Gas, wird in Zukunft grüner Ammoniak oder grüner Wasserstoff sein. Es gibt viele Industrien, die kann ich nicht elektrifizieren, die brauchen für ihre Prozesse ein Gas. Aber das kann und wird nicht mehr Methan sein, sondern zum Beispiel Ammoniak oder grüner Wasserstoff. Und drittens müssen wir uns offen halten für alle möglichen technologischen Lösungen. Wir haben in der Vergangenheit schmerzlich jetzt erfahren müssen, dass das Verengen auf einen Lösungspfad bedeutet, sich aller Optionen zu berauben und man in einer Notsituation mit dem Rücken zur Wand handeln muss. In eine solche Situation darf ein Industrieland wie Deutschland nicht geraten. Das heißt, sowohl beim Import von Energieströmen, aber auch mit dem, was wir technologisch auf der anderen Seite tun, müssen wir uns offen aufstellen. Im Bereich Mobilität heißt es zum Beispiel Elektromobilität, heißt aber eben auch Wasserstoff im Mobilitätssektor oder vielleicht auch Gasfahrzeuge, die aber eben mit erneuerbaren Gasen betrieben werden. Schlecht ist es, wenn wir heute schon wissen, was 2040 definitiv passiert. Wir sollten offen und neugierig bleiben und unseren Ingenieuren und Wissenschaftlern vertrauen, technologisch die richtige Antwort zu finden.
Jetzt sind zum Beispiel erneuerbare Energien ja nicht grundlastfähig. Und wir wissen ja, Deutschland ist eigentlich ein windarmes und sonnenarmes Land. Und wir können es auch nicht speichern. Also wie kann man da auch einen eventuellen Blackout vermeiden oder dann sich autark machen von anderen Ländern, von anderen Lieferanten?
In der Tat ist der Vorteil von erneuerbaren Energien, dass sie völlig CO2-frei Strom produzieren. Der Nachteil ist, dieser Strom ist nicht speicherbar. Zumindest würden Batteriekapazitäten nie ausreichen, den tatsächlichen Primärenergiebedarf oder den Strombedarf in Deutschland mit Batterien zu speichern. Hier übrigens hilft wieder Wasserstoff. Also Elektrolyse auch in Deutschland, zum Beispiel in windstarken Zeiten, Offshore, Onshore, ich nenne ihn jetzt etwas untechnisch, Überschussstrom umzuwandeln in grünen Wasserstoff und ihn dann, wenn der Bedarf wieder da ist, rückzuverstromen oder anderweitig als Energie zu gebrauchen. Das sind regionale Konzepte, die wir ausbauen müssen. Das Wesen der Energiewende ist ja auch, dass wir von konzentrierten, zentralen Strukturen zu vielen, vielen dezentralen Erzeugungs- und Verbrauchsstrukturen kommen. Dazu brauchen wir ein zweites Element neben Wasserstoff als Puffer und Speicher. Wir brauchen Digitalisierung. Die vielen, vielen Millionen Anlagen, die einspeisen, die vielen Millionen Verbraucher, die ja zu ganz unterschiedlichen Zeiten ihre Bedarfe aus dem Netz holen, müssen klug synchronisiert werden. Und das schaffe ich nur mit intelligenten Verteilnetzen, nur durch Smartifizierung von Netzen. Smartifizierung hilft dann auch, die Sektoren, die momentan getrennt sind, da der Verkehr, da die Energie zusammenzubringen. Also das berühmte Haus, was so energieeffizient ist, dass es mit der Solaranlage auf dem Dach auch noch schafft, zu bestimmten Zeiten das Auto zu, die Autobatterie zu füllen. Das werden Konzepte sein, die sich entwickeln, und dafür brauchen wir Digitalisierung.
Letzte Frage zur Atomenergie. Wir sehen ja, unsere europäischen Partner bauen auf die Atomenergie, wollen sogar neue Atomkraftwerke bauen. Wir werden sie abschalten. Ist das eine gute Entscheidung oder sollten wir auch die Laufzeit verlängern?
Wir haben diese Debatte ja in Deutschland sehr erbittert über Jahrzehnte geführt. Der Ausstieg aus der Kernenergie, der dann in diesem Jahr endgültig vollzogen wird, ist ja Ergebnis eines auch jahrzehntelangen sehr erbitterten Kampfes in der Bevölkerung. Da ich selbst politisch aktiv war, weiß ich, dass Entscheidungen und Technologien gegen den erbitterten Widerstand von Bürgerinnen und Bürgern durchzusetzen auf Dauer in einer Demokratie nicht gelingt. Und nach wie vor ist es nicht so, dass die Kernenergie in unserem Land mehrheitsfähig ist. Für ein Unternehmen wie E.ON bedeutet dies, wir sind ja auch in einem laufenden Abschaltprozess. Das heißt, alle internen Prozesse sind darauf ausgelegt, dass am 31.12. diesen Jahres auch ESA 2 vom Netz geht. Und wir haben keinen Anlass, diesen Weg nicht zu beschreiten. Er ist gesetzlich vorgeschrieben. Es liegen keine anderen Erlaubnisse vor. Insofern richten wir uns darauf ein, zum Ende des Jahres auch den letzten Meiler vom Netz zu nehmen.
Allerletzte Frage daraufhin noch. Kann es tatsächlich sein, dass wir Probleme bekommen mit der Energieversorgung für die Wirtschaft, für die Industrie oder für die Bevölkerung?
Nun ja, es wird erstmals tatsächlich so sein, nach dem Abschalten auch des jetzt existierenden Abschaltplans für Kohle, dass Deutschland erstmals nicht in der Lage ist, sich selbst mit Strom zu versorgen. Bislang ist es so, dass Deutschland mindestens 82 Gigawatt gesicherter Leistung Strom zu jeder Zeit zur Verfügung hat. Das wird nicht mehr sein. Wir werden auf unter 70 Gigawatt, vermutlich sogar auf 60 rutschen. So viel kann an Wind und Sonne nicht zugebaut werden. Das heißt, wir sind auch auf den europäischen Verbund angewiesen oder eben auf massive Wasserstoffimporte, um wasserstofffähige Kraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Gaskraftwerke, die mit Wasserstoff betrieben werden, zu befüllen und zu betreiben. Diese Debatte ist tatsächlich nie in Deutschland geführt worden, ob es eigentlich industriepolitisch klug ist.
Sicherlich nicht.
Sicherlich nicht. Wir begeben uns damit eine völlig neue Situation. Und angesichts von Debatten, die jetzt heißen, wir müssen resilienter werden, sollten wir vielleicht auch noch mal einen Blick darauf werfen, ob wir es in Industrieland leisten können, Zustände zuzusteuern, dass wir unseren Strombedarf, unseren Energiebedarf tatsächlich nicht mehr decken können zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich rate jedenfalls dazu, sich das nochmal gut zu überlegen.
Ich höre Ihre Kritik natürlich auf jeden Fall. Sie sind da auch skeptisch. Wir sehen auf jeden Fall unsichere Zeiten vor uns. Billiger wird der Strom wahrscheinlich nicht. Wir haben jetzt schon den höchsten Strompreis weltweit. Aber diese Unsicherheiten werden den Strompreis leider eher noch beflügeln und damit auch natürlich die Inflation. Frau Reiche, ich danke Ihnen für Ihre Kenntnisse und für Ihre Aussagen und wünsche Ihnen alles Gute. Und ich hoffe, dass die Politik auf Sie hört. Dankeschön. Dankeschön. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de.
Heute spreche ich mit Klaus-Josef Lutz, Chef der IHK Bayern und von der BayWa. Herr Lutz, wir stehen vor großen Veränderungen. Wir haben eine Energiewende. Wir sehen, wir möchten aussteigen aus der Atomkraft, aus der Kohleenergie. Wir haben die Probleme, die Konflikte in Russland. Wie sehen Sie die Vorschläge der Regierung, dass wir die Atomkraftwerke tatsächlich jetzt abschalten, dass wir ein Embargo gegen Russland verhängen und auch kein Öl oder auch kein Gas mehr aus Russland bekommen?
Also so eine klare Aussage gibt es von der Bundesregierung derzeit nicht. Herr Scholz hält sich ja bedeckt. Ich finde, er macht das sehr, sehr vernünftig und auch sehr ruhig. Und das ist wichtig in so einer Kriegssituation. Wir reden hier nicht über einen Normalzustand. Eine sofortige Beendigung der Gaslieferungen, insbesondere Gaslieferungen aus Russland, ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Über Zeit ja, aber dazu braucht man einen Plan, dazu brauchen wir entsprechende Energiequellen aus anderen Ländern oder auch bei uns zu Hause. Denn wenn wir die Gaslieferungen, die wir sie heute haben, nicht bekommen, dann wird sowohl Deutschland, Österreich, Slowakei, Rumänien und Norditalien in der Industrie massive Schäden bekommen, weil Gas für die Industrieproduktion, für die Prozessenergie wahnsinnig wichtig ist. Und ich sage mal wenige Stichworte: Nahrungsmittelversorgung, Glasproduktion, Chemie, Arzneimittel. Ohne Gas funktioniert es halt einfach nicht. Wir haben diese unsägliche Abhängigkeit der Russen. Also insofern müssen wir schauen, dass wir über Zeit aus dieser Lieferabhängigkeit rauskommen, aber das wird halt nicht innerhalb kürzester Zeit gehen.
Was wären Ihre Vorschläge? Wie könnten wir aus dieser Abhängigkeit rauskommen, ohne uns wieder abhängig zu machen von anderen Ländern?
Also zunächst wichtig ist, dass wir die Kohlekraftwerke, so leid es mir tut, weiterlaufen lassen. Ich würde das auch, oder ich fordere das auch für die drei verbleibenden Atomkraftwerke, aber das ist rechtlich und auch operativ offensichtlich sehr schwierig, aber trotzdem fordere es erst einmal. Dann kann man ja darüber diskutieren, wir müssten auch die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert werden. Dann sollten wir mit unseren Freunden in Frankreich Strom- und Energielieferungsverträge abschließen. Das sind zwar Atomkraft, aber es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Und wir müssen mit Hochdruck die erneuerbaren Energien ausbauen, die ganzen Verfahren, Verwaltungsverfahren, Planungsverfahren, Gerichts, es dauert alles viel zu lange, bis wir heute einen Windpark oder nur eine Windmühle aufstellen. Das kann bis zu 7-8 Jahre dauern. So werden wir unsere Energiethemen nicht in den Griff bekommen. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir einen signifikanten, dramatischen Wohlstandsverlust in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern zu verzeichnen haben.
Jetzt sind wir empirisch gesehen ein windarmes Land und auch sonnenarmes Land. Macht es überhaupt Sinn, wirklich jetzt zu sagen, wir bauen 3 Millionen Windräder, weil wenn kein Wind weht oder keine Sonne scheint, dann gibt es auch kein Strom. Also wir brauchen ja was Grundlastfähiges eigentlich.
Wir brauchen was Grundlastfähiges, wir brauchen einen Energiemix. Ich bin der Überzeugung, dass es alleine mit RE in der heutigen sozusagen auch Technologie nicht gehen wird. Wir werden LNG-Terminals brauchen. Ja. Das wird vielen Umweltschützern nicht gefallen, aber es ist so. Und wir werden auch versuchen, und das ist sinnvoll, die Universität Freiberg hat dazu in Sachsen eine Studie veröffentlicht bzw. bekannt gemacht, dass man auch bis zu 20% des Gasbedarfs in Deutschland selber herstellen könnte. Jetzt ist heute ja gemeldet worden, dass Holland dann gemeinsam mit Deutschland, wenn wir sehen, wie die politischen Entscheidungsträger reagieren in Berlin, vor Husum Gas sozusagen gefördert werden kann. Wir sind ja sehr eng hier mit Holland in der Vergangenheit auch verbunden gewesen. Das gleiche gilt für Norwegen und in Dänemark offensichtlich auch. Das sind jetzt einmal Länder, gehe ich davon aus, die werden auch stabil sein. Und dann ist natürlich das Thema Wasserstoff, grüner Wasserstoff. Australien wird hier eine wichtige Rolle spielen. Also für mich als Unternehmer, als Manager und als politisch denkender Mensch ist wichtig, dass wir einen Energiemix hinbekommen, aber auch eine Diversifikation der Risiken auf verschiedene Schultern, sowohl im Land als auch international. So etwas wie mit Russland darf nie wieder passieren.
Hat man sich politisch, vielleicht ideologisch ein bisschen verrannt, dass man sagt, man möchte jetzt unbedingt diese Energiewende, die Smolcic schon hat gesagt, das ist die dümmste Energiepolitik der Welt, dass man die so voranbringen möchte? Muss man mit ein bisschen realistischen Blick auf die ganze Sache werfen?
Das, glaube ich, ist das Ergebnis aus dieser Katastrophe jetzt in der Ukraine. Mhm. Wir hatten, die Frau Bundeskanzlerin hat die Entscheidung damals verkündet, nach Fukushima, und wir hatten keinen Plan. Ich meine, wenn ich aus was rausgehe und ich brauche jetzt hier die Energie, dann muss ich ja irgendeinen Plan haben, wie ich einmal die Haushalte versorge, sowohl mit Wärme als auch mit Strom, oder wie kann ich sicherstellen, dass die Industrie produzieren kann. Da hatten wir über viele Jahre keinen Plan. Was wir fordern, ist jetzt kurzfristig Maßnahmen zur Entlastung der Bürger. Das ist zum Teil jetzt in diesem Energieentlastungspaket der Regierung passiert. Dann brauchen wir aber auch Maßnahmen für die Wirtschaft, für die Unternehmer, die, sagen wir mal, vor allem energielastige Produktion haben. Da muss irgendwas passieren. Ich denke zum Beispiel an eine Reduktion der Energiebesteuerung. Das ist ein großer Posten. Wir müssen dafür sorgen, das sind die ersten Schritte jetzt auch gemacht worden, dass die Logistik, Transportkosten nicht so hoch werden. Die gesamte Supply Chain ist unglaublich teuer geworden. Da geht es also um die Benzin, um die Diesel, Treibstoffkosten. Da muss nochmal was passieren. Und dann denke ich, wir werden nicht umhinkommen, auch Unterstützungs- und Rettungspakete aufzulegen, die zumindest Unternehmen helfen, die in Not kommen, und zwar in existenzielle Not. Nur irgendwann ist der Dukatenesel am Ende. Wir haben die Pandemie bezahlt, wir haben viele andere Dinge in der Finanzkrise bezahlt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe große Sorge im Hinblick auf die finanzielle Stabilität von Deutschland und auch von anderen, vor allem nordeuropäischen Ländern, weil im Süden ist die Verschuldung sowieso gewaltig. Und dazu kommt natürlich die irrsinnige Inflation, die ich jedenfalls in den nächsten Jahren erwarte.
Das sind wir Brüder im Geiste. Ich danke Ihnen für Ihren realistischen Blick auf die ganze Sache. Man kann nur hoffen, dass die Politik Sie erhört, als Chef der IHK oder dabei war. Ich danke Ihnen für das Gespräch und für Ihre Einschätzung.
Bitte gerne.
Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de. Und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.